Bei Wild, Weich und Würzig treffen sich Lisha Queer und Sabine Ally, um ein neues Licht auf schwierige Themen zu werfen, die uns alle betreffen.
Feministisch, authentisch und liebenswert setzen wir Anreize für die Veränderung, die es braucht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild, Weich
hallo.
Und Würzig.
Hallo!
Hallo, Leute! Hallo, hallo. Leute, wir haben gefühlt 100 Jahre ja. nicht mehr aufgenommen und ja, 100 so. Jahre uns nicht gesehen. Was war das irgendwie für ein neues Jahr? Ja. Was ist das für ein Scheißjahr? Das ist alles so wild. Fucking wild. Ich weiß gar nicht, ich habe auch gar keinen
die Folge,
Bock auf
also bei
Thema.
Der Recherche und beim Aufschreiben habe ich auch zu viel gekriegt, aber man muss da ja durch. Schön ist anders, ne?
Auf jeden Fall. Schön ist auf jeden Fall anders. Über was sprechen wir denn? Also das ist natürlich das Thema schlechthin, was das ganze Internet dominiert und auch die Gespräche im Alltag. Wir reden natürlich über die Bundestagswahl, die vor der Tür steht am 23.02. Ich hoffe, ihr habt alle eure schönen Unterlagen bekommen, habt euer Briefwahl beantragt, wenn ihr Briefwahl machen wollt, weil ihr an dem Tag nicht da seid oder einfach ein bisschen entspannter unterwegs seid oder wie die anderen euch in euren schönsten Gewändern eindeckt und dann ganz stolz zum Wahllokal geht, weil wir in einer fucking Demokratie leben.
Ja,
und das soll doch bitte
so
auch so bleiben.
Oh Gott, Alter.
Deswegen, egal für welche Möglichkeit ihr euch entscheidet, nehmt sie bitte wahr. Und darüber werden wir reden. Wir werden sozusagen einmal das Ganze uns die verschiedenen Parteien anschauen mit ihren KandidatInnen und machen daraus quasi den feministischen Check oder besser gesagt den intersektionalen feministischen Check, ob sie denn unseren Werten entsprechen und ob sie überhaupt wählbar sind.
Und dann natürlich nochmal vorneweg, dass, wie du es ja auch schon gesagt hast, das ist unsere eigene Meinung. Ihr könnt da gerne anderer Meinung sein, aber ich meine, wer unseren Podcast hört, der wird ja schon politisch einer sehr ähnlichen Meinung sein wie wir. Also wenn ihr da was anderes fühlt oder eine andere Meinung zu habt, dann könnt ihr das gerne äußern. Aber ich meine, ruhig bleiben. nur weil wir sagen, wir finden irgendwie eine linkere Partei besser wie ihr, dann muss man nicht ausfallend werden, weil das ist ein hitziges Thema und ich weiß, das wird kommen. Deswegen hört euch's an, bildet euch eine Meinung, geht wählen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, wir versuchen euch hier einfach nur mit Informationen zu erweitern. So. Also es ist jetzt nicht, dass wir versuchen, Leute irgendwie für irgendwas zu überreden. Das macht schon der Algorithmus selber und Elon Musk und alle anderen. Vielleicht nochmal vorweg. Wir haben ganz tolle zwei wunderbare Folgen im Januar rausgehauen mit der wunderbaren Frieda zu verschiedenen Themen. Einmal zum Thema Antifeminismus und einmal zum Thema Tradwife. Wie das quasi auch den Feminismus gefährdet. Zwei ganz tolle Folgen. Hört sie euch gerne an. Und weil wir das immer am Anfang packen, vergisst nicht, uns zu folgen auf Instagram. Abonniert uns gerne bei Podimo, weil da gibt es
oder YouTube
Geld. Und hört, und hört uns überall, wo es Podcasts gibt. Und und sagt euren Besties und Liebsties, dass es uns gibt, wenn die irgendwie einen neuen Podcast suchen.
Ja.
Empfehlt uns gerne weiter. So, sollen wir starten? Also ich habe mal gelernt, dass man das Schlimmste, also wenn man einen neuen Tag startet, soll man immer das machen, was man am allerschlimmsten findet und am allerschwierigsten, weil dann ist der Tag schon mal accomplished.
Okay, dann mache ich deswegen das auch. Ich das dann ändern wir die Reihenfolge. Finde ich gut.
Okay, ich würde jetzt, ich darf jetzt zwischen Pest und Cholera entscheiden. Ich entscheide mich jetzt für beides, was genauso schlimm ist, und starte jetzt einmal mit der AfD und ihrer Kandidatin, die Alice Weidel, und versuche mich so zivilisiert wie möglich zu halten und so kurz wie möglich, weil mehr Raum möchte ich dieser grässlichen Partei mit ihrer rechten
Ideologie. Man muss dazu sagen,
Ideologie
die Lisha
halt
hat schlimmere Parteien wie ich. Also ich hatte es ein bisschen einfacher. Ich habe nicht ganz so viel Herzrasen gekriegt beim Recherchieren, glaube ich, wie Lisha. Aber ja, bin ich.
Ja. Das weiß ich nicht, das sehen wir dann. Also kurze Kurze Einordnung, also die AfD ist die Alternative für Deutschland. Die ist eigentlich, würde ich jetzt mal, nee, ist nicht die jüngste Partei, aber die zweite jüngste in dem Bunde. Und hat ihre Anfänge damit gehabt, dass sie ja unbedingt wollten, dass Deutschland aus der EU tritt und es kein Euro mehr gibt. So hat sich das quasi angefangen, aber damals hatte man schon so ein bisschen ein Gespür dafür, wo die Richtung hingeht. Und jetzt ist der Karren gegen die Wand gefahren und es ist, also kann man so sagen, das sind Nazis und das sind halt einfach Rechtsextreme und sind auch in diversen Bundesländern auch als rechtsextrem eingestuft. Und es gibt auch das Verfahren, wo man versucht, diese Partei deswegen halt einfach auch zu verbieten, weil sie gegen unsere Grundgesetze handelt. So, und diese Partei hat eine Kandidatin, die Alice Weidel. Und kurz vorweg, also ihr könnt auf www.bundestag.de jede abgeordnete Person, die im Bundestag arbeitet, ergoogeln. Und dann gibt es da einen Lebenslauf von denen mit Foto und was sie so tun und was sie so getan haben, falls es jemand interessiert. Was ich spannend finde auf dieser Seite, alle Infos, die da hochgeladen werden, werden nicht überprüft, sondern das machen die also die Abgeordneten selber. Ja. Und das finde ich richtig wild, weil bei manchen ganz viel steht und bei manchen nicht so viel und das ist alles so ein bisschen schwammig. Also macht euch mal so eure eigene Meinung, das ist ganz spannend. Was ich zu dem Ganzen sagen kann, und ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen, weil was ich sagen werde, wird schon zeigen, wie voller Doppelmoral das Ganze ist. Wie wir wissen, spricht sich die AfD sehr stark für LGBTQ-Rechte nicht aus, sondern will quasi uns allen eher Rechte wegnehmen. Die haben vor, irgendwie die Ehe für alle wieder abzuschaffen. Die möchten, dass es nur zwei Geschlechter gibt, Mann und Frau, dementsprechend auch das klassische Rollenbild, wie das gelebt werden soll und auch natürlich, was hier feministische Themen angeht, Richtung Gleichberechtigung und so. Ihr nennt ja Jada. Also wenn es nach denen gehen würde, würden wir zurück in die Zeit reisen, im 18. Jahrhundert und nur weiße Männer dürfen die Welt regieren und am besten noch Könige wieder einführen und ciao. So, was ich halt so krass finde, und das ist das, wo ich nicht darüber hinwegkomme, ist, dass Alice Weidel in der Schweiz lebt und quasi Politik für Deutschland macht und sie in der Schweiz ein wokes Leben führt. Das kann man so sagen. Sie ist eine lesbische Frau, verheiratet mit einer Frau. Ihre Frau ist ursprünglich aus Sri Lanka, das heißt, ihre Frau ist Woman of Color. Sie haben zwei Kinder, die of Color sind. Also sie sind dann noch dazu homosexuelle Eltern. Haben dementsprechend eine queere Familie, weil wir wissen ja nicht, wie die Gender Expression ihrer Kinder sind. Also die können ja auch irgendwie nicht weiblich oder männlich sein oder trans oder nicht binär. Das wissen wir nicht. Wir wissen, dass sie in einem multikulturellen Viertel lebt. Und ganz viele ganz lange nicht wussten, was sie denn eigentlich so richtig beruflich macht. Und das wollte sie auch nie so richtig sagen. Und was ich auch so krass finde, ist einfach, dass ihre Frau sich in der Schweiz auch richtig krass für also homosexuelle Rechte in Richtung Familie halt einfach auch einsetzt. Feministische Filme dreht, Tatorte in der Schweiz dreht, also sie ist Regisseurin. Und ich frage mich, wie leben die zusammen? Wie sitzen die an dem Frühstückstisch? Und wie unterhalten sie sich über den Job, den die Alice Weidel macht und die Ideologie, die ihre Partei, die sie ja vertritt?
Wie kann das zusammengehen?
Wie geht das,
so, ne?
ohne dass die Frau Weidel irgendwie sich in Luft auflöst? wie soll das funktionieren? Und ich glaube, da gibt es einfach nicht mehr zu sagen. Also jeder, der so ein bisschen mit offenen Augen und offenen Ohren und im Internet unterwegs ist, weiß, was diese Partei vorhat. So, und die möchten am liebsten das Dritte Reich wieder zurück.
Das ist also schon sehr, was ich so beängstigend finde, ist, wie viel Stimmen die haben einfach. Ne? Also das finde ich, da muss man, ich habe gerade das, wir nehmen gerade auf am 9.2. und vom ZDF waren die letzten Umfragewerte am 7.2., da hat die AfD 20%. Also das ist ein Fünftel der Leute, die da quasi da ausgewählt haben oder die wahlberechtigt sind. Und das ist schon, also Leute.
Ja, aber ich frage mich dann, also klar, das ist super viel. Aber ich frage mich dann, wenn wir jetzt mal, also ich glaube, das ist auch so, vielleicht auch so ein Bias. Weil wenn wir jetzt mal uns überlegen, alle, die ab 18 sind, wären wahlberechtigt. Und es gäbe nicht die Sache, dass Leute, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, wählen dürfen. Ja. Nicht, also dürfen ja nicht wählen. Wenn jetzt alle wählen könnten, wäre das dann trotzdem so hoch? Ich glaube nicht. Und es gibt ja auch super viele, die nicht wählen gehen. Und bei diesen Umfragen, mich wurde nicht gefragt. Wurdest du gefragt? Also woher kommen denn... Also das ist schon auf jeden Fall ein Querschnitt, aber ich glaube, das wird sich dann tatsächlich bei der Bundestagswahl oder wenn unser Wahlsystem ein bisschen anders da wäre, glaube ich, hoffe ich, einfach auch anders da verteilen. Und klar hört man, höre ich auch im Bekanntenkreis oder im Familienkreis Leute, die mit dieser Partei sympathisieren. Aber das ist einfach nur dem geschuldet, dass die halt was gecheckt haben, die haben sich gut im Internet gestreut und da hinten dran ist ja so eine riesen Agenda. Also das ist nicht so, dass es nur die AfD ist, die rechts ist und den Rechtsdruck verschiebt, sondern das passiert in Österreich, Italien, das ist in der USA Frankreich. Passiert. Das ist ja eine richtige, das ist halt eine riesen Maschinerie. Über Jahre hinweg wird das fokussiert und benutzt und versucht und jetzt gerade hat es super viel Aufschwung bekommen und ich glaube, das Ding ist halt einfach, dass sie komplexe Themen zu komplexen Problemen, die wir einfach in unserer Welt haben, weil wir auch komplexe Wesen sind, ganz easy runterbrechen in Schwarz-Weiß und das ist halt super leicht halt verdaulich für
und das, Menschen. Das können die halt richtig gut und vor allem, was die halt machen, ist diese, wie du es gesagt hast, es ist komplexe Themen oder Probleme, die es halt gibt, versuchen die halt zu sagen, ja, da sind halt Ausländer dran schuld, da sind Arbeitslose dran schuld. Also da werden den Leuten dann so einfache Lösungen hingeworfen. Ja, wenn wir das geklärt haben oder wenn es nicht mehr so viel Arbeitslose gibt oder nicht mehr so viel Ausländer oder asylsuchende Menschen, dann haben wir diese Probleme nicht mehr. Aber die erklären ja, die sagen ja einfach nur, das kommt dann dabei raus. Aber die erklären ja gar nicht, okay, das Problem ist es. Wir wollen keine Ausländer mehr als Beispiel. Und das ist der Weg, wie wir dazu hinkommen, dass dieses Problem dann durch weniger Ausländer quasi gelöst wird. Das machen die ja nicht. Also die labern ja einfach nur. Nee. Und die Leute nicken das so ab und sagen so, ja, Ausländer raus. Sind meistens dann selber noch Menschen mit Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte, wo du dann einfach nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlägst und denkst, was ist denn mit euch?
Ja, aber das ist ja dann der internalisierte Rassismus, den die Leute, glaube ich, auch einfach haben. Und dann das einfach, und das ist dann so ein so ein Gruppenverhalten, wo sie sagen, okay, dann auch unterscheiden und sagen, ich bin ja nicht so ein Ausländer. Was auch immer dieser Ausländer dann bedeutet. Und
das ist der böse Ausländer, so wird das dann unterschieden.
Genau, und das ist ja im Endeffekt Quatsch, weil es sind alles irgendwie am Ende des Tages Menschen. Und wie gesagt, wir leben in einer komplexen Welt. Also man kann das alles nicht einfach so easy peasy, lamb squeezy da irgendwie so übers Knie brechen. Was ich halt auch so spannend finde bei der Frau Weidel, ist, dass sie einfach auch so unverblümt, ohne irgendwie rot zu werden, einfach, also ich finde, man merkt ihr an, dass sie scheiße redet und sie weiß, dass es scheiße ist.
Und manchmal so ein hat komisches, sie auch so ein verstecktes Smirk. Grinsen im also Gesicht. Ne? Ja.
Ja, wo ich mir denke, dass sie denkt so, wow, das kann nicht sein, dass sie they are eating it up. Also das kann nicht sein, dass die Leute das jetzt einfach fressen, dass ich den vor den Latz werfe. Und es gibt natürlich viele JournalistInnen, die sie diese Frage gestellt haben, wie können sie so leben und in dieser Partei sein? Und dann verneint sie und sagt, dass die Partei ja gar nicht irgendwie homophob wäre oder sonst was. Dann Dann hat sie auch gesagt, ja, sie ist nicht queer, sie ist nur mit einer Frau verheiratet. Ja, das macht dich lesbisch, Alter.
Ich meine, du gehörst halt zu der Gruppe der queeren Menschen dazu, ob du willst oder nicht. Genauso wie ich zu der Gruppe der Frauen dazu gehöre, ob ich will oder nicht. Aber es ist halt einfach Fakt. Also ich kann jetzt nicht sagen, nee, ich gehöre nicht zu der Gruppe dazu. Ja doch, also da gab's ja, es gibt ja kein Mitgliedsschreiben, sondern das ist halt einfach Tatsache. Das ist, also das, ich weiß nicht.
Ja. Und dann gab es auch in einem Spiegel-Interview, wurde sie gefragt, wegen hier der ganze Ausländerhass und so, und wie sie das mit ihrer Frau und wie ihre Partei das findet. Und dann hat sie natürlich das Rassistischste gesagt, was man als weiße Person sagen kann. Sie hat gesagt, ich sehe keine Hautfarben.
Oh Gott. Oh Gott. Warum, wenn sie ihre Frau sieht, ist da so ein Greenscreen-Filter vor der Hautfarbe? Oder was sieht sie denn dann, wenn sie die anguckt? Ist das blau-weiß gestreift oder was? Also.
Keine Ahnung. Ja, sie lebt ja in der Schweiz, also von daher, die sind ja fein raus.
Ich hör zu viel, echt.
Ja. Also, um alles einmal klar zu machen, ich werde euch auch in die Shownotes auch die Wahlprogramme und so reinhauen. Es ist einfach, das Wahlprogramm von der AfD ist einfach unterirdisch. Also, du kannst auch ChatGPT fragen. Du kannst einfach ChatGPT fragen. Hier, das feministische Werte, welche Partei ist gut, das spuckt dir aus und ein klares Nein. Bei allen ist so ja, tendenziell, nein, tendenziell und bei der AfD stand da einfach nur nein. Also, der feministische, intersektionale Check durchgefallen. Anderen, Niente. Ja. Also,
ja, das sind einfach wild. Also, und vor allem bei der AfD generell, jetzt mit Alice Weidel und ohne, also die ganzen Leute, die da auch im Bundestag sitzen, ich finde, du kannst ja dann manchmal dir so Videos angucken vom Bundestag, ne, wenn die sich dann gegenseitig so ein bisschen anschimpfen und dann immer wieder so Zwischenrufe. Und dann, wenn du dann ist ja manchmal so ein Ausschnitt, wo dann so nur in die AfD reingehalten wird. Und dann guckst du in diese traurigen Gesichter. Und dann denke ich mir auch nur, ihr seid auch alle, also eigentlich habe ich immer gedacht, ja gut, die müssen ja schon irgendwie was auf dem Kasten haben und intelligent sein, um da hingekommen zu sein. Aber nee, ich gucke in diese traurigen Gesichter und denke mir, also das ist doch das Einzige, was ihr im Leben irgendwie erreicht habt, dass ihr halt jetzt da im Bundestag sitzt, wirklich. Weil sonst, also wirklich, das so kleine arme Würstchen, die sonst zu nichts bringen würden, und da haben sie ihren Heimathafen gefunden. Dass sie da noch so ein bisschen Hass verbreiten können.
Ja. Ja, und es ist einfach, das ist ja das, was ich glaube, da der ganze Hass gegenüber Leute mit Migrationshintergrund, gegen queere Menschen und sonst was, gegen Frauen, das ist einfach diese, die leben in ihren komischen Regeln von was Normalität ist, ja, und sind da so gefangen, und dann gibt es eine Gruppe, die halt nicht zu dieser Gruppe gehört, so, weil ja diese Gruppe, die sagt, wir sind normal, wir sind die Richtlinie, die Regeln gemacht hat, die Audacity hat, einfach selber Glückseligkeit zu finden, sei es in einem anderen Land, mit Staatsschwierigkeiten, mit mehreren Sprachen, mit einer anderen Religion, mit einer anderen Sexualität, einer anderen Gender Expression, trotzdem es schaffen, ihren Weg sich zu bahnen und glücklicher zu sein als sie und drauf zu scheißen, nicht zu einem Raum gehören. Da kann man
schon weil die Hass ja selber, weil die ja selber in ihren halt eigenen komischen Korsett gefangen sind, was sie sich da selbst ihr Leben lang aufgeschnürt haben, und dann bricht da einer aus.
Weil sie so Angst haben. Ja.
Das geht nicht. Weil sie selber vielleicht ja auch ausbrechen würden, es aber nicht hinkriegen oder nicht können oder nicht wollen. Und dann,
Trauen sich nicht.
Ja, das sind traurige Gestalten. Also. Ja. Weiter, sonst wird das zu lang, weil wir müssen über mehrere Parteien sprechen. So, wenn wir natürlich mit dem Schlimmsten zuerst starten, ist meine schlimmste Wahl Bündnis Sarah Wagenknecht.
Okay, jetzt bin ich gespannt, weil ich habe die einfach konsequent ausgeblendet.
Ich habe die auch ausgeblendet, weil ich die einfach, die hat mir komische Vibes gegeben, und dann habe ich mich nie mit der beschäftigt, weil ich dachte mir, ich finde die komisch, und das ist so klein und so neu, habe ich mich nicht für interessiert. Jetzt musste ich ja, und oh Lord, ich mach mal einen kurzen Abriss. Das ist übrigens auch von der Seite vom, äh, vom Bundestag. Ist es vom Bundestag, was du eben gesagt hast? Ja, genau. Ja,
wo man die Abgeordneten genau. Durchlesen kann, die Vita und so, ja.
Die hat Philosophie und neue deutsche Literatur studiert, ist promoviert in Wirtschaftswissenschaften. Sie war Parteivorstand von der PDS und dann fusionierte ja PDS mit WASG, also WASG ist Verein Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit, und daraus entstand ja dann Die Linke 2007. Und Wagenknecht war dann immer noch da drin, Vorstand, und ab 2010 auch stellvertretende Vorsitzende. Also die ist schon lange quasi, war sie lange dabei. Dann war sie im Europaparlament, war Bundestagsabgeordnete, stellvertretende Fraktionschefin. Und dann war sie 2017 Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl. Und dann gab es ja immer mal wieder so, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber ich erinnere mich daran, dass es so Gerüchte gab, ob es gibt sowas wie ein Ausschlussverfahren, ne? Und ob sie darunter fällt, mhm. dass sie ausgeschlossen werden soll. Und sie ist dem quasi so ein bisschen vorausgegangen und ist dann selber Ende 2023 ist sie selber ausgetreten und hat dann eine neue Partei gegründet. Und das ist natürlich eine wilde Nummer, eine Partei nach dem eigenen Namen zu nennen. Das muss man sich auch erstmal.
Ja, das ist, da hat man ein Riesen. Ich habe auch gedacht, Riesen-Ego, Mademoiselle.
Wie viel Ego willst du haben?
Und ich finde auch das.
Ja. Ja.
Ja, wild.
Ja, Bündnis Sarah Wagenknecht, und wurde dann Anfang 2024 nochmal gegründet. Wagenknecht und die andere Chefin Amira Muhammad Ali. Und da sind natürlich sehr viele Abgeordnete von den Linken, sind aus der Linken ausgetreten und zu ihr dazu. Und somit musste sich quasi die Partei Die Linke ein bisschen neu gründen und neu organisieren und natürlich auch dann Bündnis Sarah Wagenknecht. Genau, und die sind jetzt seitdem natürlich auch im Bundestag vertreten. Was ich ein bisschen wild finde, ist, dass Die Linke ja gewählt wurde und die haben dann ja auch Mandate gehabt, und die Leute, die aus der Partei Die Linken ausgetreten sind und in die Partei Bündnis Sarah Wagenknecht, durften ihre Mandate einfach mitnehmen, obwohl die ja meines Wissens nach die Stimmen bekommen haben durch die Zweitstimme. Und eigentlich, wenn die ja nicht mit dem Direktmandat eingezogen sind, warum haben die das Recht dazu, diese Mandate mitzunehmen einfach?
Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kann uns das ja jemand beantworten. Also wenn ihr das hört ihr merkt, ihr habt
vielleicht Denkfehler, denke ich auch falsch, aber ich habe darüber nachgedacht und da dachte mir, das kann ja eigentlich nicht sein. Das wollte ich nochmal anmerken. Genau, und wie gesagt, Sarah Wagenknecht hat ja die Partei neu gegründet und sagte, ihre Partei solle eine seriöse Adresse sein für all jene, die aus Wut oder Verzweiflung die AfD wählen. Aber nicht, weil sie rechts seien. Und das ist natürlich, am rechten Rand zu fischen, um seine Partei zu füllen, kommst aber aus einer linken Partei, ist natürlich ein bisschen wild, aber gut. Und sie sagte dann auch kurz vor der Gründung, wir sind die Alternative zur Alternative. Ja, das zeigt auch schon so ein bisschen,
sie ist so weit links, dass sie wieder rechts ist. Gell?
Und das zeigt sich auch so ein bisschen in der, ich meine, so richtig mit Politik gemacht haben die ja noch nicht, weil sie sind ja noch so neu. Das wird sich jetzt dann vielleicht zeigen, wenn sie überhaupt über 5% kommen. Aber du merkst richtig bei dem Inhalt, dass da wird sich von allem sowas rausgepickt. Das wird rechts, Mitte, links wird sich gepickt. Einfach nur um so einen wilden Blumenstrauß an Inhalten zu haben, dass man, also das ist mein Eindruck, dass man möglichst viele Leute begeistern kann für sich. Und sie hatte dann ja auch anfangs so bei Umfragewerten, hatte sie dann ja sogar zweistellig, also 10% und so hat sie dann ja gekriegt. Aktuell, das, was ich eben gesagt habe, dies von, vom 7.2. sind die bei 4%, aber das weiß man nicht, das ändert sich ja auch. Jetzt ist es natürlich so, die kommt ja aus der Linken, fischt dann aber auch so ein bisschen am rechten Rand, das passt ja nicht so wirklich zusammen. Was man auf jeden Fall über Sarah Wagenknecht sagen kann, ist, dass sie sehr populistisch ist. Also ich habe dadurch, dass ich ja mich nicht so viel davor mit ihr beschäftigt habe, habe ich mir dann Interviews und alle möglichen Gedöns von ihr angeguckt. Und es war sehr anstrengend, weil es ist genauso, wie du es bei der AfD schon beschrieben hast. Das sind komplexe Fragestellungen und sie haut einfach nur populistische Antworten raus. Und dann wird dann nochmal nachgefragt, ja, aber wie sie vielleicht zu dem Ziel kommen will, was so vielleicht ihre Ansätze sind. Und sie haut einfach nur irgendein Geschwätz, da ist nichts dahinter, das sind so leere Worthülsen, es hört sich gut an. Sie sitzt da immer in ihren schönen Zweiteilern mit ihrer Frisur und den Perlenohrringen, strahlt so aus, als wäre sie... Ja, sie scheint auch eine Millionärin zu sein. Also wenn man so guckt, wie viel Geld sie hat, scheint sie wohl eine Millionärin zu sein. Mhm. So wirkt sie auch auf mich und bedient sich dann aber so bei linker Politik. Und ich mir denke, das macht halt irgendwie vorne und hinten keinen Sinn. Hauptsache, man kriegt durch den übelsten Populismus die meisten Wählerstimmen. Und das lassen sich leider auch viele davon blenden, weil sie halt eben nicht dahinter schauen. Also du musst halt zuhören. Was sagen die Leute denn? Was steht denn im Wahlprogramm? Das ist wirklich hier gepflückt, da gepflückt. Das ist eine wilde Sache. Wo man auf jeden Fall daran erkennen kann, dass die für mich unter eine unterirdische Möglichkeit wäre, seine Stimme da zu setzen, ist, wir hatten doch jetzt dieses Dilemma mit dem Zustrombegrenzungsgesetz, was so ganz knapp abgestimmt wurde, wo doch die, das habt ihr alle gehört, wo es darum ging, CDU hat die Brandmauer durchstoßen, weil sie die Stimmen von der AfD quasi akzeptiert hat, also quasi es zugelassen hat, dass durch die AfD-Stimmen quasi ein Gesetz durchgegangen ist, obwohl Merz...
Na, die haben halt zusammen gearbeitet. Gesagt,
das will er nicht. So. Dazu muss man sagen, das Bündnis Sarah Wagenknecht hat 10 Stimmen im Bundestag und 7 Stimmen haben mit Ja und 3 Enthaltungen abgestimmt. Und ich finde, das reicht schon aus, dass man sieht,
dass... Frau Wagenknecht,
die wurde auch interviewt dazu und auch gefragt, ob sie das nicht irgendwie verwerflich findet, weil sie sich ja immer sehr, weil sie ja sehr links ist oder war, oder sie kommt ja auch aus der PDS und aus der Linken. Wie kann man dann mit der AfD zusammenarbeiten? Mhm. Und sie sieht aber kein Problem. Sie sagt dann so patzig, ja, das ist ja ein Gesetzesvorschlag von der CDU, da kann sie ja zustimmen. Und versucht dann irgendwas zu sagen, ja, und die AfD und Rechtsruck und bla. Aber das ist nur so ein leeres Geschwätz. Und das ist halt der übelste Populismus. Ja. Und ganz ehrlich, wer bei dem Zustrombegrenzungsgesetz zustimmt, der ist halt raus. Da weißt du halt, dass das eine rechte Scheiße ist. Da kannst du so viel Wohnungen bauen, wie du willst. Das ist halt, ciao.
Ja. Definitiv. Und ich glaube, dadurch, dass das halt einfach auch so eine frische Partei ist und so klein, fällt das halt hinten raus, weil natürlich sich alle auf die CDU und im Merz, weil er halt so große Töne gespuckt hat im Vorfeld, haben sie sich natürlich da drauf alle geworfen, statt bei ihr zu schauen. Aber ja, du hast da vollkommen recht. Also die war auch nie irgendwie abgeneigt, da so mit der AfD zusammenzuarbeiten, weil sie sich was jetzt hier so Abschiebung und Einreise und so sind sie sich eigentlich da beide sehr einig oder beide Parteien sehr einig und sprechen da eigentlich die gleiche Sprache und das hat sich auch gezeigt, dass ja auch ja die Überlegung war, ich weiß gar nicht, ob das auch passiert ist, dass es dann auch so ein Fernsehduell geben sollte mit ihr und der Alice Weidel. So, das und, muss man sich halt auch mal geben, also dass man bereit ist, mit so einer Partei dann einfach auch sich im Fernsehen zu zeigen und auch in Kauf zu nehmen, das halt zu legitimieren und den Leuten das Gefühl zu geben, ja, diese Partei hat eine Berechtigung, da zu sein.
Und was man da nicht vergessen darf bei der Partei ist ja, wie gesagt, die ist ja noch so frisch dabei, die hat ja eigentlich noch gar nicht richtig mitregiert, das heißt, da gibt es auch nicht sowas wie enttäuschte Wähler, ne? Und deswegen ist das vielleicht jetzt auch interessant für, also wie kann das sein, dass die vielleicht mal auf 10% waren oder dass die jetzt vielleicht 4% haben, du weißt nicht, wie sich das entwickelt. Die haben natürlich noch nicht gezeigt, was können sie gut, was können sie nicht gut, wie rechts sind die wirklich, wie links sind die wirklich. Ne? Das ist ja jetzt nur so hohles Gerede, sage ich mal, weil das halt eben eine neue Partei ist. Und deswegen glaube ich, dass das vielleicht bei vielen WählerInnen auch, wie sie es ja auch selber gesagt hat, eine Alternative zur Alternative ist, weil sie sich vielleicht da besser gesehen fühlen. Ne? Das ist dann eher interessant, wenn die Wahlen dann danach stattfinden, dass man sieht, okay, was haben die denn wirklich da getrieben im Bundestag? Aber ja, das darf man natürlich nicht vergessen, dass die halt eben noch so frisch sind, dass halt nicht viel passiert, außer das, was die Sarah Wagenknecht in irgendwelchen Interviews so von sich gibt. Ja, auf jeden Fall.
Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass als die Wagenknecht ja auch bei den Linken war, gegen Ende lief es ja gar nicht gut. So, das ist ja auch irgendwie ein
einmal das, was man vielleicht und viele, just saying, da gab es in der Partei, wie du gesagt hast, gab es sehr viel Unmut, weil die sich halt alle nicht mehr einig waren. Und Sarah Wagenknecht war, als sie noch in den Linken waren, da wurde ihr auch immer damals schon vorgeworfen, dass sie einfach nur populistisch ist und sehr viel Populismus verbreitet und redet und so. Und das macht sie jetzt natürlich weiter.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Weil wir jetzt auch, dann würde ich einfach einsteigen und mit der CDU, CSU weitermachen, weil du das auch kurz erläutert hattest mit... mit der Brandmauer-Durchbruch und dass die Partei von der Wagenknecht ja dafür auch gestimmt hat und mit der AfD und der CDU da gemeinsam gehandelt. Genau, also bei der CDU, CSU ist natürlich der Merz der Kandidat, der wahrscheinlich die Chance hat, unser nächster Bundeskanzler zu werden. Und man kann einmal soweit sagen, dass als Frau ist der Merz unwählbar. Also wenn man eine Frau ist, kann man den Merz nicht wählen, aus diversen Gründen. Es gibt eine ganz tolle Seite auf Instagram, die heißt Frauen gegen Merz. Da sind alle Infos gesammelt, warum man diesen Kerl nicht wählen sollte, weil er einfach man ja so sagen, Frauen nicht so sonderlich mag. Der will an die Rechte, an die Abtreibungsrechte für Frauen ran. Der war einer von den Kandidaten, der das nicht schlimm fand damals, dass er wollte nicht, dass man Vergewaltigung in der Ehe anzeigen kann, das darf man nicht vergessen. Er arbeitet mit der AfD zusammen und hat das auch in Kauf genommen, kalkuliert, weil er das durchbringen wollte. Dann hat er es gemacht, dann hat er gemerkt, oh, das ist ihm auf die Füße gefallen. Und dann hat er gesagt, oh, das wollte ich eigentlich nicht, ach Gott, ich weiß jetzt auch nicht. Und wenn man sich auch seine Vita anschaut, der Typ hat mordsmäßig viel Geld und er möchte dieses ganze Geld auch behalten.
Würde er christliche Werte leben, dann wäre das alles halt nicht,
Schabernack.
Würde er das alles nicht machen, also. Ja.
Nicht vorhanden auf jeden Fall.
Weil du das eben mit der Brandmauer gesagt hast, das möchte ich noch hinzufügen, weil das habe ich heute erst gehört in einem Video, das fand ich ganz witzig. Es war, glaube ich, ein Politiker von der CSU, der hat das Wort Brandmauer eigentlich überhaupt erst ins Spiel gebracht. Damals, du hast es ja erzählt mit der AfD, die war ja europakritisch und eurokritisch, deswegen ist sie ja überhaupt entstanden. Und damals hat dieser CSU-Politiker zum ersten Mal gesagt, das ist eine Brandmauer, die wir nicht überschreiten wollen. Und er hat quasi dieses Wort als erstes verwendet und dann wurde es halt immer wieder benutzt. Und jetzt hat Merz gesagt, ja, Brandmauer, das ist ein Wort, das hätte man ihm so in den Mund gelegt, das hätte man ja aus seiner Partei, hätte man das ja nie verwendet. Aber es ist ja aus seiner Partei überhaupt entstanden, da siehst du, wie Delulu die alle sind.
Das ist gut, dass du das sagst, weil wenn man sich mehr mit dem Merz beschäftigt, das ist halt ein Schwätzer. Also das ist halt einfach, das ist dieser Dude, der super unsicher ist. Also wir kennen alle diese Dudes. super unsicher, die wollen nur gefallen, die wollen an die Spitze, weil die irgendwas in sich füllen müssen und allen zeigen müssen, dass sie halt der große Max sind. Sind sie nicht, die sind jeden Morgen traurig über das schwindende Kopfhaar und müssen umso mehr drauflegen und und müssen es dann völlig übertreiben und sind so ein Fähnchen im Wind und sagen einmal hü, dann merken sie, oh, alle finden es scheiße, dann sagen sie hü. Ja. Und es ist halt null, null glaubwürdig. Und da geht es einfach nur darum,
so ein Ego-Trip ist
sich selber zu profilieren.
Ja.
Genau, ein Ego-Trip und der Merkel eins
auch. Ja, das habe ich auch gesehen.
Es gibt so ein ganz tolles Video von Gregor Gysi. Er hat es so schön auf den Punkt gebracht, so ganz unaufgeregt, wie er halt auch einfach ist. Und ich muss sagen, ich finde Gregor Gysi als Person super glaubwürdig, weil ich finde, der gesteht sich auch ein, wenn irgendwie was Grenzen hat und dass die Politik auch Fehler macht und so. Und das ist alles, glaube ich, was sehr Menschliches und Wichtiges, dass man diese Sachen auch zeigt und da auch transparent ist. Und er hat gesagt, dass er glaubt, dass wir jetzt quasi das gekränkte Ego Merz ausbaden müssen, weil die Merkel ihn immer so runtergebuttert hat in der Partei damals und er nichts durfte und dass das halt super gefährlich ist für unsere Demokratie überwindet, und dass er ihm wünscht, dass
ich habe das auch gesehen und ich habe so gemacht, weil ich mir dachte, genau das fühle ich auch. Er hat das so ausgesprochen, dann habe ich drüber nachgedacht und dachte mir, sehe ich auch so, ist wirklich so wild.
True. Ja, und es ist halt auch verrückt, wenn man sich überlegt, jetzt, weil Merkel ja jetzt wieder irgendwie so gehypt wird, weil sie halt auch irgendwie so das fragile Ego von Merz da so auf die Schippe nimmt und von den Herren im Bundestag, als dann hier der Lindner gefeuert worden ist und so. Und dass ich mir gedacht habe, krass, wir sind so weit nach rechts gerückt als Gesellschaft, dass uns die Merkel,
die jetzt super mittig konservativ
war, daran kann ich mich erinnern.
Dass und das ist ein super gutes Beispiel halt für das Overtone-Fenster, so heißt es nämlich. Ja,
danke. Das Overtone-Fenster, das Wort habe ich nämlich gerade überlegt.
Es wird immer normaler, über rechte Sachen zu sprechen, dass rechte Themen besprochen werden. Und so verschiebt sich das Bild so ein bisschen und dann wirkt die Mama Merkel natürlich auf einmal total mittig mit ihrem Büchlein, was sie geschrieben hat oder dass sie in einem Interview quasi gesagt, dass sie quasi für die CDU ist natürlich, weil sie CDU-Mitglied ist, aber hat quasi so unterschwellig quasi mitgegeben, dass sie das mit Merz jetzt nicht so geil findet. Und das finden wir natürlich gut, weil wir den Merz alle scheiße finden oder wir jetzt als Podcast, aber und dann wirkt sie natürlich so nahbar und mittig und irgendwie auch ein bisschen cool, aber damals fanden wir die halt eigentlich irgendwie alle nicht so cool und das vergisst man dann und das ist ganz spannend, ja.
Ja. Ja, ich glaube, kann man auch noch halt the benefit of the doubt geben, dass sie halt eine Frau ist und einfach auch gewisse Themen mit viel Empathie entgegengebracht hat. Ja. Auch so, was die Flüchtlingskrise angeht und auch hat sie sich oft auch über das Thema Migration, also ab wann ist man, gehört man dazu und wann nicht, hat sie sich ja auch oft geäußert, dass das halt einfach auch alles Quatsch ist, so wie das politisch angegangen wird. Also da war sie, glaube ich, ihren KollegInnen auf jeden Fall voraus, was das angeht. Und wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ich finde, nach dem, was da passiert ist und wie sich der Merz einfach auch aufspielt. Und das zeigt ja auch, dass ja die ganz viele aus der Partei ja auch ausgetreten sind, nachdem das passiert ist. Und Leute dafür auf die Straße gehen, dass die CDU halt einfach, was das betrifft, wenn man sagt, man hat feministische Werte und man möchte in einer Gesellschaft leben, wo wir Rassismus bekämpfen, wo wir für Gleichstellung sind, jeglicher Art, da wir gute Allies für unsere LGBTQA+ Brüder und Schwestern sein möchten, dann ist diese Partei genauso wie die AfD null null wählbar. Also die setzen sich, sagen sie, also steht in ihrem Wahlprogramm, die wollen kein Gender-Gaga, sie möchten am liebsten irgendwie ein Register eröffnen, wo Leute mit ihren psychischen Krankheiten aufgelistet sind. Mhm. Where are we going with that? Leute sollen ihre doppelte Staatsbürgerschaft abgenommen bekommen. Es soll, darf niemand mehr ins Land. Die Leute sollen rigoros abgeschoben werden. Und das halt, wird sich einfach auf Themen gestürzt und das halt einfach zu eigen zu machen, ganz einfach, ohne irgendwie die Komplexität, wie ich das schon die ganze Zeit sage, irgendwie zu erläutern und sich dann aber dahinter zu verstecken, dass sie so christlich-demokratisch sind und das eigentlich
und das ist vieles ja so, gegen so die wild. Christlichen
Werte auf jeden Fall
geht. Ja, das ist ja sogar oder so wild, dass
das Thema, was Nächstenliebe angeht,
dazu gesagt hat, dass sie das nicht gut finden. Und wenn die Kirche stabilere Meinung hat, wie du als christlich-demokratische Partei, sorry, aber dann weißt du doch, dass das ganze Ding nach hinten losgeht. Also selbst wenn die Kirche einen besseren Standpunkt zum Thema hat wie du, dann nimm das C aus deiner Partei raus, wirklich. Das hast du nicht verdient. Das geht nicht.
Auf jeden Fall. Und eine kleine Ausschweifung zum Thema hier Christentum und Liberaler als Leute, die sich damit schmücken auf der Welt. Also wir haben das in der USA, dass diese weibliche Bischöfin, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, sich ja auch gegen Trump und so ausgesprochen hat. Und die ist halt echt eine ganz, ganz tolle Socke, weil es gab ja mal einen Fall, wo ein junger, schwuler Mann umgebracht worden ist von homophoben Leuten aus der Stadt, wo er herkam. Und die Familie hatte Sorge, ihn halt zu beerdigen, weil sie Sorge hatte, dass sein Grab geschändet wird im Nachgang. Und diese Bischöfin fand das ganz schlimm. Und weil sie eine gute Christin ist oder verstanden hat, was Nächstenliebe bedeutet und was das alles beinhaltet, hat sie gesagt, er soll doch bitte in der Kathedrale, wo sie
und dann kann sie drauf aufpassen. Lebt,
quasi dort beerdigt werden, weil dann ist er dafür immer geschützt. Genau. Und der Vatikan wird ja auch immer, und unser jetziger Papst auch immer milder mit den Jahren, was jetzt irgendwie die Ehe für Homosexuelle angeht und so. Und klar, es ist immer noch die katholische Kirche und wild, aber
weil die halt sogar selbst da merken, tut sich also was. Selbst die merken, sie müssen sich der Veränderung in der Gesellschaft einfach anpassen, weil ohne die Menschen geht's ja nicht. Ob das jetzt eine Kirche ist, ob das eine Partei ist, du musst ja da mitgehen, weißt du? Und wenn sich dann natürlich solche gesellschaftlichen Strukturen, wenn sich das verändert oder öffnet, weißt du, und alles toleranter wird, dann musst du halt auch als Kirche mitgehen. Und dann, die verstehen das halt auch. Ist sehr langsam, aber Schritt für Schritt. Ja, genau.
Aber es tut sich auf jeden Fall was.
Ja, was ich noch definitiv. Zu dem
It's your turn.
Noch zu dem CDU sagen wollte, wegen dem Gesetz, was da abgestimmt wurde, was wir eben gesagt haben, muss man auch dazu sagen, das ist halt mit deutschem Recht und europäischem Recht schon mal gar nicht vereinbar. Und wie kann man als so große Partei so ein Gesetz abstimmen wollen, was ganz klar gegen Menschenrecht verstößt? Also sorry, das ist halt, ciao. Ja. Ja, und ich glaube, die wollten ich glaube auch, die wollten einfach mal gucken, was passiert, um so ein bisschen das Fahrwasser zu testen, ne? Ob man nicht vielleicht doch mit der AfD eine Regierung bilden kann.
Ne.
Ja, lieber doch.
Haben sie gemerkt,
lieber doch eine große Kerl. Also served you well. Einmal zur SPD. Served you well. Der Olaf. Also, ich sag mal so.
Der Olaf, das kleine Märchenwesen, der Olaf. Pirate Olaf.
War ja jetzt unser Bundeskanzler. Den habe ich jetzt, ich persönlich habe den jetzt nicht so gefühlt, hatte auch immer nie so eine große Meinung dazu, habe aber irgendwie so, ich bin halt keine SPD-Wählerin, so, ne? Und muss ich da ganz klar zu sagen. Und dann habe ich habe da so aufgeschrieben und recherchiert und dann habe ich so gedacht, ach, der Olaf. Ich habe die ganze Zeit an das Bild mit der Augenklappe gedacht und dachte mir, Mensch, da war noch was mit dem. Was war denn da? Warum fand ich den nochmal scheiße? Habe die ganze Zeit an die Augenklappe gedacht. Ach nee, das war ja nur witzig. Was war denn mit dem? Also, da könntest du stundenlang Podcast-Folgen drüber machen. Gibt es auch tatsächlich. Einmal kurz zu ihm. Er war jetzt der vierte Bundeskanzler überhaupt von der SPD, weil sonst immer von der CDU gestellt wurde. Was stört mich jetzt an Olaf Scholz? Also einmal hat die SPD an sich sehr schlechte Umfragewerte. Die sind, glaube ich, gerade bei 16%. Die waren auch mal bei über 20, fast 30. Ich kann mich noch daran erinnern, dass immer CDU und SPD, die waren immer so gleich auf. Da war immer die Frage, wer macht denn mehr Stimmen? SPD völlig am Abkacken.
Mhm.
Ist nicht nur bei der Bevölkerung, bei den Umfragewerten sehr schlecht, sondern auch in der Partei selber gibt's da Unstimmigkeiten, ob Olaf Scholz quasi ein guter, ob der seinen Job da gut gemacht hat oder nicht. Da wird ja auch immer innerparteilich quasi Umfragungen gemacht. Und laut diesen Umfragen wollen die Menschen, aber auch die Partei selber, lieber den Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, hätten ihn lieber als Bundeskanzler gesehen. Aber im Endeffekt wurde sich dann doch wieder für Olaf Scholz entschieden und der Boris Pistorius hat dann quasi selber abgelehnt. Ob er jetzt freiwillig abgelehnt hat oder ob er quasi dem Druck standgegeben hat, das weiß man ja nicht, aber unterm Strich ist es so, obwohl er bessere Umfragewerte hatte. Und ich glaube, das wäre vielleicht auch eine bessere Wahl gewesen, jemand Neuen quasi die Chance zu geben, dass ob dann die Partei vielleicht besser abschneiden würde, ich denke schon. So, aber was war jetzt mit Olaf eigentlich los? Zwei dicke Dinge hat er gedreht. Das kennt ihr alle. Einmal Verwicklungen in den Cum-Ex-Skandal und einmal Verwicklungen im Wirecard-Skandal. Wie zum Fick kann das sein, dass wir einen Bundeskanzler haben, dass bevor er Bundeskanzler war, zwei so dicke Dinger gedreht hat? Also ich erkläre.
Ja, aber das war ja auch damals in seinem Wahlkampf ja auch super viel Thema, wegen der ganzen Steuerhinterziehung und so. Es hat keinen interessiert. Guck doch mal in der USA, wer da der Präsident cares. Ist. Nobody cares über sowas. Männern werden einmal, ganz viele Sachen ganz dieser schnell
dieser Cum-Ex-Skandal, das war da, wo er zweimal befragt wurde und sagt, er kann sich an nichts mehr erinnern, was passiert ist. Plötzlicher Gedächtnisschwund, das war dieser Cum-Ex-Skandal. Da war er zu der Zeit, war er Bürgermeister von Hamburg. Und bei Cum-Ex, da geht es ja um, grob erklärt, um so Finanzgeschäfte quasi. Und da war eine Hamburger Bank, die wäre dann pleite gegangen, weil sie diese Geschäfte halt nicht machen sollte. Das war gesetzeswidrig dann im Ende. Und die haben es trotzdem gemacht. Und die hätten, glaube ich, 47 Millionen Euro zurückzahlen sollen. Scholz als Bürgermeister, vermutet man, man weiß es ja nicht, weil Scholz kann sich ja nichts mehr erinnern, vermutet man, dass er das so gedreht hat, dass er denen quasi diese Schulden erlassen hat, damit diese Bank quasi nicht pleite geht. Und aber auch, das ist eine Bank, da gibt es ganz tolle Podcasts zu, könnt ihr euch gerne anhören. Man muss ja auch mal gucken, wer hat denn da sein Geld liegen? Und wer wäre denn dann davon betroffen, wenn diese Bank pleite geht? Spannend. Ja, also wilde Geschichte. Die andere wilde Geschichte ist die Verwicklung in den Wirecard-Skandal. Bei Wirecard, das war ein Finanzanbieter Wirecard hat damit angefangen, Finanztransaktionsleistungen bei zum Beispiel Pornoseiten anzubieten. Und hat dann quasi, das Geschäft wurde immer größer, immer größer. Am Ende kam dann raus, die haben ihre Zahlen quasi gefälscht, haben ganz viel Steuerhinterziehung gemacht. Zu der Zeit war Scholz Finanzminister. Und um das ganz grob zu erklären, er als Finanzminister, als das rauskam, hätte quasi dafür sorgen können, dass man da schneller reinguckt, dass man das schneller stoppt, weil die Zeichen waren da, da war ganz viel Kohle drin. Und das wäre seine Aufgabe gewesen als Finanzminister. Und da hat er auch richtig reingeschissen, wurde der Fall wurde jetzt aber quasi, zu, weil er wurde da angezeigt, als seiner Position als Finanzminister wurde dann fallen gelassen im Endeffekt. Aber es hat zwei dicke Dinger gedreht und ich kann da aus meiner Perspektive sagen, dem Typen kann ich halt nicht vertrauen. Also vertraue ich ihm natürlich auch nicht als Bundeskanzler, nachdem du in zwei so riesige Dinger verwickelt warst. Dem vertraue ich ja nicht, dass er mein Land gut leiten und regieren kann, wenn er bei so einer Scheiße so Dreck am Stecken hat einfach. So, das geht halt nicht. Und er ist halt auch ein Pirat. Also. Arr. Ja.
Arr. Ja, also ich weiß halt nicht bei ihm, also das ist so, sie war für mich irgendwie auch nie so wirklich da. Also
ja,
der hat auch nicht so eine Präsenz. Ich habe mich dann immer gefragt, entweder ist das Taktik, weil er halt einfach so viel Dreck am Stecken hat, oder er ist so einer, der so ein bisschen verträumt durch die Weltgeschichte läuft und dann in so Sachen einfach so reinstolpert und dann der Letzte auf der Party ist und dann den ganzen Scheiß dann abbekommt. Ich weiß es nicht. Aber bei mir war dann auch echt Ende Gelände, als er dann, als das Ganze hier mit dieser Trend, mit dieser ganzen Abschiebereigeschichte dann anfing und er dann auf dieser Titelseite des Spiegels war, gefühlt einmal in seiner Kackamtszeit und dann es hieß, wir müssen im großen Stil abschieben. Und ich mir dachte, Bruder, wo kommt denn das jetzt eigentlich her?
Ja.
Also, was ist das für ein Fähnchen im Wind? Und habt. Also, man muss auch sagen, also. Ich will jetzt nicht so doll über die Ampel schimpfen, weil die haben auch viele gute Sachen vorangebracht. Das waren vielleicht kleine Sachen im Großen betrachtet, aber sehr wichtige Sachen, finde ich. Also wenn wir ans Selbstbestimmungsgesetz denken, es ist immer noch nicht ideal, aber es wurde vorangebracht, der Mindestlohn wurde erhöht und so ein paar andere Sachen. Ich finde, man muss halt auch so ein bisschen die Relation sehen.
Ja.
Wir hatten einfach so 15 Jahre CDU hinter uns und jetzt baden wir den ihren Scheiß eigentlich aus und dazwischen war noch Corona und die Welt ist still.
Sehr, sehr ist wild.
Stehen geblieben. Ja. Es gibt zwei Kriege und Amerika ist am Durchdrehen, was auch immer da los ist. Bro Nation, I don't know, aber
ich finde,
das muss man auch erstmal irgendwie alles handeln.
Was viele nicht aber trotzdem ist, wie du hast es gesagt, es war so lange CDU an der Macht. Und wie lange es dauert, bis ein Gesetz, bis dieser Prozess von, es wird ein Gesetz vorgeschlagen, es wird abgestimmt, wie viele Kreise und Wege das nimmt, bis dann das Gesetz wirklich wirkt und bis man dann überhaupt die Folgen daraus spürt, dass es ein neues Gesetz gibt. Weil dann gibt es ja auch Fristen, ne? Das neue Gesetz ist da, aber Umsetzung müsst ihr erst dann, weil man muss ja auch entsprechenden Akteuren oder wie auch immer, muss man ja Zeit geben, Gesetze auch umzusetzen. Das kriegt man ja immer mit. Das heißt, wir haben dann quasi in den letzten Jahren das Ergebnis auch ganz oft gespürt von dieser CDU-Politik. Dass man das dann auf die Ampel schiebt, weil die CDU davor komische Sachen gemacht hat, die halt vielleicht scheiße waren. Wie zum Beispiel die dass wir in Deutschland waren ein sehr großer Standort für Solarproduktion. Das hat die CDU halt platt gemacht. Das merken wir halt jetzt. Das war halt scheiße. Aber das sind halt so Ergebnisse, die du erst dann im Nachhinein spürst. Und dann hatte ich immer das Gefühl, da werden Sachen manchmal so auf, generell immer auf die Grünen, die armen Mäuse. Aber wurde auf die Ampel geschoben.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, ja.
Die versuchen jetzt halt ihre Sachen zu machen. Aber dafür das können die halt nichts. So, ne?
Ja, aber das ist ein guter Einstieg, weil dann würde ich einfach mal mit den Grünen und mit dem Herrn Robert Habeck weitermachen. Aber auch zu diesem Thema hier erneuerbare Energien und so, das ist auch immer irgendwie ein Thema oder generell gerade für Leute, die irgendwie in der Mittelschicht sind und selber Eigentum haben, da habe ich auch schon öfters gehört, dass hier der Grün, wegen den Grünen ist das alles so teuer und so, wo ich mir denke, nee, das hat andere Gründe, warum du jetzt irgendwie so hohe Abschlag, Energieabschlagsachen zahlen musst, weil du irgendwie Vermieter bist. Und außerdem, wenn unsere Erde in 20 Jahren verpufft, dann ist es auch völlig scheißegal, wie viel du jetzt da an Abschlag zahlst, weil das ist dein kleinstes Problem gerade. Genau, bei den Grünen. Also die schicken ihren den Herrn Habeck ins Rennen und Ich habe so ein bisschen Sweet Spot für den Habeck. Also seitdem ich weiß, dass er irgendwie Kinderbücher geschrieben hat und er kommt auch in Sophie Passmanns Buch Alte weiße Männer sehr gut davon. Er ist also kein alter weißer Mann. Er gibt sich wirklich Mühe, irgendwie nahbar zu wirken und ich kann mir vorstellen, dass so Damen so um 50 bis 70 den auch so ein bisschen wacky finden, kann ich mir vorstellen.
Ja, ja.
Weißt du, dass die denken, oh, das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus und dann hat er immer sein schönes weißes Hemd an und dann sind da seine Ärmelchen hochgekrempelt, das sieht dann aus, als würde er jetzt anpacken wollen und so. Aber jetzt hier von beiseite, also das Wahlprogramm von den Grünen hat viele gute feministische Ansätze, die haben sich da sehr mit damit auseinandergesetzt, wie können wir queere Menschen schützen, möchten das im Grundgesetz verankert haben, setzen sich weiterhin stark für Klimaschutz ein und das ist was ich sehr wichtig finde, die Umverteilung von Vermögen und wie Sachen auch versteuert werden sollen für Mehrverdiener und sehr reiche Leute, erwägen die halt auch in Betracht, um das gerecht zu verteilen und wieder an die Gesellschaft zurückzuführen, was natürlich die anderen Parteien, von denen wir gesprochen haben, überhaupt nicht vorhaben, sondern eher Leute, die viel verdienen, eher noch mehr entlasten möchten. Und da reden wir von Leuten, die Millionen, Milliarden haben und nicht, wie sie uns glauben lassen wollen, dass es.
Ja, es wird ja immer, es wird ja immer gesagt, Gott, oh Gott, der kleine Sparer wird da bestraft, aber der wird nicht bestraft. Da geht es um Menschen, die, die so viel Asche haben, dass sie keine Steuer mehr auf ihr Einkommen zahlen müssen, weil die halt kein Einkommen haben. So, ne? Also um diese Menschen geht es, nicht um normale Menschen.
Genau. Ja.
Richtig.
Also. Ja.
Um die halt um die Lohnarbeit geht's nicht. Die können so viel Geld verdienen, wie sie wollen. Es geht nicht um Leute, die Lohnarbeit. Es geht nicht um die Lohnarbeit, es geht um die Reichis. Ja.
Ja. Genau. So, Negativpunkt an den Grünen, muss ich sagen, ist natürlich auch, dass die natürlich auch mit in der Schoße sind, von wegen, wir müssen irgendwie an unseren Asylrechten irgendwie so ein bisschen schrauben und dieser ganze Abschiebwahn, nenne ich es mal, ist natürlich auch bei denen angekommen und auch, dass sie nicht in der, also dass sie auch in Erwägung ziehen würden, mit der CDU zusammenzuarbeiten, falls es dazu kommen sollte und halt auch den Merz quasi als Kanzler.
Da hätte ich mir,
das finde ich,
da hätte ich mir von den Grünen
für auch mich persönlich
eine klarere Kante gewünscht, dass sie sagen, wir würden vielleicht mit der CDU zusammen eine Koalition bilden, aber wenn der Merz, sollte es so sein, dass dann Merz Bundeskanzler sein sollte, dann werden wir das nicht tun. Also sie können ja sagen, okay, mit CDU könnten wir uns vorstellen, aber solange der Merz dabei ist, nicht. Also das hätte man ja sagen können. Das haben sie einfach nicht gemacht. Und das finde ich wieder, das ist so mein persönliches Problem mit den Grünen. Das ist wieder so also auf 50% gearbeitet. So. Das reicht mir nicht. Ja.
Ja, und auf nochmal sicher. Also ich habe es satt, muss ich sagen. Also wir sehen ja in der Welt, was noch auf nochmal sicher und Hauptsache Wählerschaft abgreifen und so mit der Masse schwimmen wollen, wo das uns hingebracht hat. Und ich wünsche mir, also es läuft vieles nicht gut und das ist auch wirklich sehr beängstigend und wir haben einfach ein riesengroßes Problem, dass der Faschismus am Aufblühen ist und da muss man sich damit, finde ich, mit so Sachen, darf man sich nicht aufhalten, da muss man richtig sagen, hier ist Stopp und hier ist Kante und wir möchten, dass die Welt und die Gesellschaft so aussieht und wir sind für Progressivität, wir sind vorausschauend, wir wollen in die Zukunft treten und nicht irgendwie die Zeit zurückdrehen. Ja. Und die Probleme halt anders da angehen, die wir halt haben. Und Lösungen finden und nicht einfach nur Symptome beheben. Und das fehlt mir an manchen Aspekten.
Aber das fühle ich tatsächlich genau.
Aber nichtsdestotrotz, was unseren feministischen Check betrifft, kann man auf jeden Fall mit einem Ja abhaken. Also da werden viele Punkte mitgenommen und besprochen.
Ich empfehle auch dazu, der Habeck macht ja sehr viel Interviews im Moment, aber auch bei zum Beispiel bei YouTube und bei Twitch gibt es sehr schöne Interviews mit ihm, wo ich auch das Gefühl, also das, was ich gesehen hatte, wo ich auch das Gefühl hatte, so wie er das erklärt, aus seiner Perspektive heraus erklärt, versteht man ganz gut, okay, wie ist es dazu gekommen, dass die Grünen sich vielleicht so verhalten haben? Oder wie kam es, dass das und das passiert ist? Und dann wurde von dem Streamer gesagt, ja, Herr Habeck, aber das hätte man dann gebraucht, dass sie quasi mehr in die Öffentlichkeit gehen und mehr erklären, dass ja, das ist so passiert, das ist aber passiert, weil. Quasi zu sagen, die AfD hat ja ganz viel Stimmung gemacht oder die Bild-Zeitung hat ja dieses Heizungsgesetz zerrissen, so weit zerrissen, dass es ja dann gar nicht mehr stattfinden konnte. Und ich empfinde, das Heizungsgesetz, dieses, also so wie es ja genannt wird, wäre was Gutes gewesen. Und da hätte man sich von den Grünen quasi gewünscht, dass sie damals mehr in die Gegenhaltung gegangen wären und gesagt, nee, das ist gut, weil, guck mal hier, also wir decken auf, warum ist das gut und warum ist das, was die AfD und die Bild-Zeitung davon sich gibt, warum stimmt das nicht? Und einfach so diese Falschmeldungen einfach dagegen hält. Und das wäre ja auch klare Kante gezeigt. Ne? Ja. Also das ist ja genau das, was wir uns dann vielleicht gewünscht hätten. Ja. Und dass sie ja vielleicht daraus lernen oder jetzt gelernt haben und in Zukunft mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, mehr auch im Internet unterwegs sind, um halt auch so ein, weil AfD kann das ja sehr gut auf TikTok unterwegs sein zum Beispiel, und dass sie quasi stabil dagegen halten, um quasi zu zeigen, nee, das ist halt, stimmt halt nicht, was ihr da sagt, so, ne? Ja.
Ja. Auf jeden Fall. Das ist mir aufgefallen. Nee, aber das hat irgendjemand
von uns die FDP einmal zur FDP übernommen? Ganz kurz. Die haben auch zugestimmt bei dem Zustrombegrenzungsgesetz. Also können wir auch nicht wählen. Das war's.
Ja. Ja. Ja, und außerdem, die haben uns die ganze Scheiße eingebohrt.
Also das sind so kleine gelbe Würstchen. Ciao. Die interessieren mich nicht.
Nee. Deswegen habe ich die auch völlig...
Nee, tschüss.
Nee, und die schaffen ja nicht mal die 5%. Ciao, Kakao, adieu. Also das war, das hat ja den ganzen Schlamassel eingeborgt. Wir hätten auch noch ein ganzes Jahr Zeit gehabt, uns, oder ein halbes Jahr Zeit gehabt mehr, uns mit dem Ganzen zu beschäftigen. Nein, jetzt müssen wir ja noch im Winter, also, wo alles schon abgefuckt ist, uns noch mit so einer Scheiße auseinandersetzen.
Und wir haben ja, ich habe da